Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Staat, Sex, Amen. Wir haben eine etwas längere Osterpause gemacht. Jetzt sind wir aber wieder da und zwar mit mir zusammen der
Christian Tietz, hallo.
Genau, und im Rückgrim melden sich. Und wir haben wieder ein bisschen geguckt, was die Aktualität so hergibt. Es ist ja sozusagen eine liebevolle Schrulle schon, dass wir uns beide gegenseitig zu Beginn eine kleine Überraschung mitbringen. Christian, hast du mir was mitgebracht?
Ja, fang du mal an.
Okay. Also ich habe dir eine Meldung aus Polen mitgebracht, die mir besonders gut gefallen hat. Aus Krakau, da hat eine Frau den Tierschutzverein angerufen, weil sie ein gefährliches Tier vor ihrem Fenster im Fliederbaum gesehen hat und sie schrieb, die Menschen öffnen ihre Fenster nicht, weil sie Angst haben, dass es in ihr Haus kommt. Und die Tierschützer dachten dann, ja, das ist vielleicht so ein kranker Raubvogel oder so. Die Anruferin hat dann von einem Leguan gesprochen, das war ihr Verdacht. Und dann haben die festgestellt, dass dieses Tier seltsamerweise weder Beine noch einen Kopf hatte. Und es war ein Croissant. Da lag ein Croissant im Baum. Und ja. Die hatten also zwei Tage lang Schiss vor diesem Croissant. Und das hat mir doch sehr gut gefallen. Also ich habe nur gedacht, also ob Gebäckangst, Gebäckphobie vielleicht irgendwie ein Krankheitsbild sein könnte. Froben Homburger, der dpa-Nachrichtenchef, hat zu der Meldung getwittert, 72 Jahre mussten wir auf die Kombination der Substantive Tier, Baum und Croissant in der Überschrift einer dpa-Meldung warten. Das hat mir gut gefallen. Also der gefährliche Croissant aus Polen. Was hast du mir mitgebracht?
Fast ähnlich. Also es hat eine quasi, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein riesiger Waran. Ein Waran, das ist ja quasi, das ist ja so ein Leguan in groß, kann man sagen.
So, okay. Biologen werden uns köpfen, aber so soll es sein.
Wahrscheinlich ist das auch nicht so, aber das sieht irgendwie auch aus wie so ein übrig gebliebener Drache.
Das verstehe ich, das ist meine Sprache, ja.
Es ist auf jeden Fall ein Reptil.
Ja.
Und in Thailand hat sich in so einem Supermarkt verirrt.
Ja.
Und ist da auf so ein Supermarktregal geklettert. Der ist 1,80 Meter lang. Du musst dir vorstellen, du bist im Supermarkt und dann kommt da so ein 1,80 Meter langes Tier.
Ja.
Und klettert da so ein bisschen rum zwischen den.
Das ist ganz schön groß.
Zwischen der Kempel, Tomaten und Suppe. Und das ist ganz schön gewaltig, wenn man sich das anguckt. Ich habe ein bisschen Schiss gekriegt, als ich das gesehen habe und dachte, das muss ich dir erzählen, damit du es dir nochmal anguckst, falls es dir noch nicht angeguckt hast. Aber an deiner Reaktion merke ich, du hast es dir noch nicht.
Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, dass ein Waran im Supermarkt seit der erfolgreichen, seit Serien von Game of Thrones oder so, die Leute gar nicht mehr so sehr elektrisiert, weil sie einfach vollkommen, gerade im Lockdown, vollkommen in dieser Fantasy-Welt aufgegangen sind und sagen, okay, ja, das ist jetzt also, alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch den einen oder anderen gar nicht hat stutzen lassen, weil er so gefangen ist in dieser Parallelwelt, dass er denkt, das ist normal, dass ein Drache in den Supermarkt geht.
Ach so, weißt du? Ja, dass er so ein bisschen aus seinem Second Life gar nicht rauskommt.
Richtig, quasi. So dass er denkt, das ist so eine Bestätigung seiner kleinen Welt, wo er denkt, jetzt sind die auch im Supermarkt. Naja, gut, klar, ich hab die ja eh so. Also Drachen sind doch sozusagen die Ungetüme der Stunde. Und es gibt ja auch liebe Drachen, haben wir ja gelernt. Also der kleine Drache Kokosnuss zum Beispiel ist ja ein lieber Drache.
Ja.
Kein Fressdrache, ne?
Oder auch Grisou.
Grisou,
Die Älteren erinnern sich. Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden möchte.
Ja, siehste, genau. Oder bei den Wawuschels gibt's doch auch Drachen.
Bei den was?
Die Wawuschels. Die Wawuschels haben grüne Haare und leben in einem Berg, in einer unterirdischen Höhle. Und es sind so eine Familie, die gern Marmelade isst. Und dann macht's Bumm in deren Berg. Und da haben sie unheimlich Angst vor. Und die beiden mutigsten Wawuschelkinder gehen dann los und gucken nach, was da immer Bums macht. Ich spoilere jetzt mal nicht, aber es ist ein sehr liebenswertes Kinderbuch. Ja, Kind. Entschuldige, Mütte.
Ach so.
Wie klingt das denn? Wawuschels, die Marmelade ist.
Netflix-Serie.
Ich glaube, Netflix würde inzwischen aus jedem Stoff 40 Teile machen, weil der Markt für Fiction so leer gefegt ist, dass die Wawuschels echt eine Chance haben. Ich glaube, es war Christine Nöstlinger. Ich bin aber nicht ganz sicher.
Das sind auch ganz wunderbare Bücher gewesen. Das musst du jetzt nicht googeln.
Ich google das mal eben.
Also machst du?
Ja, ich will das wissen jetzt. Ja.
Ich erzähle dir in der Zwischenzeit, dass ich überlegt habe, ob Waran nicht auch sozusagen der neue Volkswagen heißen kann.
Der Volkswagen Waran.
Der neue VW Waran ist auf dem Markt.
Super, finde ich total gut.
Oder? Oder so ein Bundeswehrpanzer.
Oder der VW.
Die heißen ja auch immer nach Tieren.
Ja, vielleicht auch nach Wawuschels. Also der VW Wawuschel würde mir auch gut gefallen. Also das Buch ist von Irina Korschunow. Ich habe mich vollkommen verhauen. Ja, ja.
Irina Korschunow, aber auch toll. Da hatte ich auch mal ein Lieblingsbuch. Das war, wie hieß das denn?
Unugunu.
War das Unugunu? Wenn das Unugunu kommt.
Genau, das ist auch Irina Korschunow.
Ja, herrlich. Damals, als wir uns...
So, jetzt haben wir keine 10 Minuten gebraucht und sind in unserer Kindheit gelandet. Das ist so ein alter Männerphänomen, glaube ich.
Apropos Kindheit, ne? Also, wir hätten uns ja wahrscheinlich in unserer Kindheit niemals erträumen lassen, dass wir nochmal so eine riesige Impfaktion miterleben, ne? Also, wir haben ja schon einige, wir sind ja in dem Alter, im Gegensatz zu den jüngeren Hörern, die...
Klingt nicht so altväterlich, ist ja furchtbar. Herrgott.
Nein, aber die Pockenimpfung...
Onkel Christian erzählt von früher.
Ja, also früher. Früher, als wir kurz nach dem Ende der Pest alle geimpft wurden, 1342, da war schon mal so viel los. Nein, aber impfen. Bist du schon geimpft, Imre?
Ich bin tatsächlich...
Darf ich dich das fragen?
Das darfst du, persönlich? Das ist nicht persönlich. Ich habe ja schon darüber geschrieben, dass ich schon geimpft bin. Das war doch relativ öffentlich.
Ach so.
Ich bin geimpft. Ich bin tatsächlich geimpft, einfach weil mein lästiger Diabetes jetzt mal zu irgendwas Nütze war. Also der ist sozusagen im Moment schlimm genug, um mich in Gruppe 2 zu hieven, mit Ach und Krach. Ja. Und daher habe ich eine medizinische Indikation und war im Impfzentrum und habe mich impfen lassen, jedenfalls für die erste Impfung, die ist schon erledigt. Und das war bizarr.
Was hast du denn gekriegt?
Ich habe das gute Zeug gekriegt. Ich habe BioNTech gekriegt. Ich habe den Arzt das auch gefragt, was gibt's denn heute Gutes, habe ich den gefragt. Und er sagte, ganz stolz, BioNTech. Das war, das merkte man richtig, dass er etwas erleichtert darüber ist, dass im Impfzentrum hier BioNTech verimpft wird, weil das den Gesprächsbedarf pro Patient erheblich verkürzt einfach. Ne? Also die müssen nicht so viel quatschen. Ich musste aber trotzdem, ich habe in diesem Impfzentrum an sieben Countern gestanden. Ich habe 3 Unterschriften geleistet und ich habe 1 Stunde gebraucht, obwohl niemand da war außer mir. Das heißt, allein der Vorgang der Formularprüfung durch staatlich bestellte Formularprüfer, die an den Formularprüfungsstationen praktisch meine Formulare prüften, allein das dauerte, weil das tatsächlich 7-mal passierte. Also der Deutsche will doch zum Stichwort Haftungsausschluss sehr gründlich vorgehen und möchte, glaube ich, einfach das Risiko, soweit es irgend geht, minimieren und hat deshalb sehr viele Ordner aufgestellt und sehr viele Counter errichtet. Und auch sehr viele weiße Stühle, auf denen man dann doch nochmal lieber ein bisschen Platz nimmt, bevor man dann wirklich den Pieks in den Arm kriegt, den berühmten. Also das war zwar alles sehr freundlich und auch sehr gut organisiert, aber es war doch erheblich umständlich. Also
weißt du denn schon, wann die Geräte geliefert werden, die du gekauft hast?
Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich rechne täglich mit einem großen Paket vor meiner Tür.
Mit so 3 LKWs, ne?
Ja, genau. Die rollen hier dann
Waschmaschinen
einfach.
Sind da ja grimm. Sind sie?
Jawohl. Ja. Das Lustigste war eigentlich das erste gleich, das Schild, da saßen so 2 junge Herren direkt am Eingang der Messehalle 26 hier in Hannover und da, die saßen da wie die Zöllner hinterm Kofferrollband, weißt du, so hinter so Glasscheiben in so kleinen Kapuzchen und die hatten ein Schild gemalt mit Hand, hier bitte nichts vorzeigen, mit Smiley. Also alle Leute rannten mit gezückten Zetteln auf sie zu, wahrscheinlich seit Wochen und sie haben dann dieses Schild gemalt. Es war dann aber die einzige Station, an der man nichts vorzeigen musste, also gleich die erste.
Und warum saßen die
da? Das ist eine wirklich gute Frage.
Um zu sagen, dass man nichts vorzeigen
musste? Nein, die haben dich aufgeteilt in den Bereich Blau und den Bereich Rot. Zur Anmeldung. Es gab ein...
Jung und Mädchen?
Genau, das Impfzentrum ist durchgegendert, natürlich. Also Männer und Frauen werden nicht gleich geimpft. Hör auf. Nein, es ist alles auf einen unglaublichen Massenandrang ausgelegt. Es sieht aus wie am Flughafen mit Schlangen, geschlängelten Warteschlangen und so weiter, wo man denkt, da könnten jetzt 600 Menschen stehen, standen aber eben nur, 3. Und die wurden aufgeteilt in den Bereich Blau. Ich habe dann Nummer 7 Blau gekriegt und andere haben dann Nummer 7 Rot gekriegt. Blau, den Bereich Blau wollten sie dann aber auch schnell zumachen, weil einfach gar nichts los war. Dann bist du in den Ausfüllbereich gekommen, wenn du also diesen Anmeldungszettelkram dahinter dir hattest. Im Ausfüllbereich standen lauter so weiße Tische rum, das sah so schön mit Abstand und alle haben ihre Zettel ausgefüllt. Das sah ein bisschen aus wie so eine gigantische Abi-Prüfung in einer Messehalle. Und dann ging das so weiter über die Station, dann durfte ich das also Impfzentrum verlassen nach der Formularprüfung am Ausgang des Ausfüllbereichs Counter 4 und dann bin ich in die andere Messehalle gegangen, das war dann der Impfbereich 2 und im Impfbereich 2 dachte ich, jetzt werde ich gleich geimpft, nein, erstmal Formulare prüfen, dann hinsetzen, dann kommt so ein Zimmerchen, ging dann die Tür auf, der Arzt sagte, der nächste bitte, und dann bin ich da reingegangen und dann dachte ich, jetzt werde ich geimpft. Nein, ich wurde nicht geimpft, sondern der Arzt sagte dann nur, guten Tag, ich bin der Arzt, bla bla, und ich habe, also ich habe ja gesehen, Sie haben ja das Aufklärungsgespräch abgelehnt. Nur war so ein bisschen, es klang jetzt nicht beleidigt, aber so doch, er hätte, glaube ich, doch gerne noch ein bisschen sozusagen seinem Leben in diesem Moment einen Sinn verliehen. Ich glaube, denn das Impfen machen gleich die Ärzte, das machen die Arzthelferinnen. Wieder eine Station weiter, wieder ein weißer Stuhl, wieder hinsetzen, wieder warten.
Aber warum hast du denn das Beratungsgespräch, die Bedienungsanleitung?
Weil ich so unfassbar viel schon gelesen hatte über mRNA-Impfstoffe und Co., dass ich das Gefühl hatte, es kann nichts Neues dabei sein. Hatte dann aber dann überraschenderweise doch eine Frage. Und die Frage war dann, bringt mir das gleich zu Beginn was, sozusagen, jetzt vom Peaks an. Und das hat er dann so erklärt, dass sich der Impfschutz, die Immunisierung praktisch über 2 bis 3 Wochen jetzt aufbaut und dass es aber schon dann was bringt, der zweite Peaks dann nur noch sozusagen für die letzten paar Prozent ist, die noch fehlen zur statistischen Wirksamkeit sozusagen. Ja, und dann habe ich, dann saß ich dieser Arzthelferin gegenüber. Und dann ist dann der berühmte Moment gekommen, ein kleiner Stich für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit sozusagen, die Frontstation gegen die Pandemie. Sie fragte dann, Sie sind so jung. Und da dachte ich doch, der Tag hat sich doch gelohnt, weil das hörst du dann doch nicht mehr so oft mit 47 Jahren. Aber im Vergleich zu den Impflingen um mich herum war ich natürlich ein ganz junger Hüpfer sozusagen. Und das, ja,
hat sie das so gesehen? Also hat sie sich dich angeguckt oder hat sie vorsichtshalber doch nochmal in den Personalausweis geguckt?
sie hat mich als jung identifiziert, ohne in die Akten zu sehen. Herr Tetz.
Herzlichen Glückwunsch.
Und dann habe ich gedacht, tja, bin ich jetzt erleichtert? Und ehrlich gesagt bin ich das nicht gewesen. Also manche Impflinge haben so ein Glücksgefühl beschrieben, aber es ist ja kein Heroin, was du da in die Vene kriegst, sondern das ist ja nur ein Impfstoff. Und,
ja, aber manche beschreiben ja tatsächlich so die Erleichterung, ne? Also nicht nur unbedingt, also nicht nur, wenn sie selbst geimpft werden, sondern auch, wenn zum Beispiel ihre Eltern geimpft werden.
Das stimmt.
Also ich habe jetzt schon von einigen gehört und gelesen, dass sie geweint haben.
Ja, das habe ich auch schon. Das habe ich aber nicht, und ich hatte auch, als meine Eltern geimpft wurden, nicht so ein Gefühl. Vielleicht ist es einfach so, dass meine Seele sich an so ein Dauergrummeln der Ungewissheit so sehr gewöhnt hatte, dass das jetzt nicht einfach schlagartig verschwindet. Es gibt ja diesen Satz von einem berühmten Virologen aus Amerika, ich habe den Namen gerade nicht parat, der sagte, Pandemien beginnen meistens mit einem Knall und enden dann schleichend. Und ich glaube auch, dass diese Anspannung, die du ja doch irgendwie in dir hast, jedenfalls bei mir ist das so, diese Verirrungen oder wie soll ich sagen, Verwirbelungen des Geistes in dieser Zeit sich erst nach und nach verabschieden werden. Und das finde ich, das Ding ist noch lange nicht ausgestanden, nur weil ich einen Pieks im Arm habe. So, und auch für mich nicht, weil es einfach ja doch noch unglaublich viel beeinträchtigt und so. Und da kommen wir dann zu dem Stichwort Impfneid. Bist du der Meinung, dass man Geimpften sozusagen alle Grundrechte gleich schlagartig wieder zurückgeben sollte? Oder müssen wir Geimpften uns im Sinne der Solidarität noch mit an die AHA-Regeln halten und so weiter?
Naja, an die Regeln halten, finde ich, kann ja nicht schaden, zumal ja immer noch nicht klar ist, ob jetzt auch Geimpfte noch Überträger sind. Also ich meine jetzt, eine Maske zu tragen, genau, im Supermarkt oder so, das finde ich schon weiterhin sinnvoll. Aber ich kann tatsächlich nachvollziehen, wenn man jetzt zu Regelungen kommen würde und sagen würde, also Geimpfte, die können jetzt auch wieder auf ein Konzert gehen oder Geimpfte können ins Kino gehen oder Geimpfte können ins Restaurant gehen. Es ist ja nicht so, dass, wie das ja auch zum Teil fälschlicherweise schon dargestellt wurde, Geimpfte dann sozusagen Sonderrechte erwerben oder Sonderrechte
sie
bekommen,
kriegen ihre Rechte zurück, genau, sozusagen.
Die Grundrechte, die jeder von uns hat, die jetzt aus, wie ich finde, auch gutem Grund eingeschränkt sind, die werden, also die erlangt man zurück oder beziehungsweise man geht wieder auf den Ausgangszustand. Ich weiß nicht, das ganz kurz noch, Imre, ich verstehe den Gedanken auch nicht zu sagen, also wenn ich bin jetzt noch nicht geimpft, du bist geimpft, ich muss ja so oder so zu Hause bleiben. Also ob du jetzt ins Kino gehst mit deiner Impfung oder nicht, hat für mich ja kein Nachteil. Also es hat höchstens einen Vorteil, weil du mir vielleicht erzählen kannst, dass du einen schönen Film geguckt hast. Aber ich kann ja nicht, also ich habe ja keinen Vorteil dadurch, dass du jetzt noch nicht ins Kino gehen kannst. Ne? Und natürlich ist das ein Solidaritäts-,
das verstehe
den Solidaritätsgedanken dahinter. Aber jetzt erstmal du.
Ja, ich sehe es anders tatsächlich. Also obwohl ich geimpft bin, finde ich es geradezu selbstverständlich zu sagen, auch wir müssen bis zu einem bestimmten Punkt unsere Rechte eingeschränkt halten, auch wenn wir dann vielleicht nicht mehr sozusagen infektiös sind und ein Restaurant besuchen können. Ich glaube, der Punkt, an dem wir das ändern, ist ganz einfach der, an dem es ein Impfangebot für alle gibt. Also wenn jeder die Gelegenheit hätte, jetzt schon sich impfen zu lassen und seine selbstverständlichen Rechte wieder in Anspruch zu nehmen, dann finde ich, kann man sagen, Geimpfte können wieder machen, sozusagen können wieder das in Anspruch nehmen, was du gerade beschrieben hast. Ich finde, solange das nicht so ist, kann man das nicht machen, weil man dadurch weil man eine Ungleichbehandlung herstellt. Denn es kann ja jemand, der geimpft werden will, kann ja nichts dafür, dass er das noch nicht ist. Also die Entscheidung liegt nicht bei ihm. In dem Moment, wo genug Impfstoff da ist, dass die Entscheidung bei ihm liegt, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht, finde ich, kann man die Sache öffnen für die Geimpften. Bis das so ist, finde ich das ungerecht. Einfach, weil du gehst an einem Restaurant vorbei, hättest voll Bock, da reinzugehen, dann sitzen aber jetzt nur 17 Geimpfte natürlich hast du nicht direkt was davon, dass die dann nicht essen gehen dürfen. Aber du hast trotzdem sozusagen ein Vorrecht. Also wenn du die Nettosumme der Rechte siehst, die jeder hat, hat ein Geimpfter dann wieder mehr Rechte, natürlich selbstverständliche Rechte, aber mehr als ein Nicht-Geimpfter. Und ich finde, solange die Wahlfreiheit nicht da ist, ich will mich jetzt impfen lassen, nämlich morgen, solange, finde ich, müssen auch wir Geimpften uns da zurückhalten. Das ist mein Gefühl. Also es gibt natürlich dieses, was tun, wenn der kleine Impfneid kommt und so, ne? Das ist ja gerade so, Impfneid ist ja gerade so das Stichwort. Es gibt da so eine Umfrage vom Stern, dass 40% der Ungeimpften die Geimpften beneiden. Und interessanterweise gibt es dabei ein Ost-West-Gefälle, fand ich total spannend. Die befragten im Osten, da sind nur 29% neidisch, im Westen sind 42%. Und Männer sind 43% neidisch, Frauen nur 37%. Gut, das hätte ich jetzt ungefähr so erwartet, dass Männer grummeliger sind und sagen, ich will aber auch. Und Männer und Frauen vielleicht tendenziell etwas geduldiger. Aber das ist ein interessanter Neid, weil am Anfang war diese Pandemie-Geschichte für alle gleich. Da waren alle gleichermaßen betroffen. Und jetzt gibt's eben dieses knappe Gut Impfstoff, wahnsinnig begehrenswert, und da fragt sich dann der ein oder andere, wieso der und ich nicht. Und diese Ungleichheit, die sorgt ja auch für dieses Murren, was wir gerade alle so anstrengend finden, dieses wütend oder wüte sein, wie man sagt, ne? Und dann stellst du die Kriterien der Verteilung in Frage und dann wird dir dieser Mangel bewusst. Und ich finde, solange es diese Ungleichheit gibt, nämlich die Tatsache, dass nicht alle geimpft werden können jetzt, solange müssen sich auch die Geimpften, finde ich, zurückhalten. Einfach aus Fragen der Gerechtigkeit.
Ja, also man kann da Gründe für finden, natürlich. Also gerade so diese theoretische Diskussion der Gerechtigkeit spielt da natürlich eine Rolle. Und das kann man aus diesem Solidargedanken her so sehen. Ich finde aber, es ist ja nicht nur eine Zweierbeziehung jetzt zwischen dir und mir, sondern wenn man die Regelungen so treffen würde und sagen würde, Geimpfte dürfen jetzt schon wieder essen gehen beispielsweise, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, dann hat ja auch der Restaurantbesitzer was.
Das stimmt.
Und all die Bereiche, die jetzt beklagen, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen, die zum Teil ja schon pleite gegangen sind etc., die hätten dann wieder eine Chance, zumindest erstmal so einen kleineren Start wieder zu haben. Und das gilt für Theater. So ein Theaterschauspieler und ein Theater an sich jetzt erstmal ist ja, also da wäre dein Publikum wieder oder Kino oder Konzerte. Also das ist, hat wie gesagt ja noch weitere Komponenten. Und ich finde das Wort Neid, das nochmal als zweiten Punkt. Es gibt ja, also sozusagen, es gibt ja zwei Arten von Neid. Also es gibt ja den sozusagen so einen destruktiven Neid, also dass ich sage irgendwie, du hast Schokolade, ich habe keine Schokolade, ich bin neidisch auf deine Schokolade, also nehme ich sie dir weg, mach sie kaputt, keine Ahnung.
Ich will, dass du auch keine Schokolade hast.
Ich will, dass du es auch nicht hast. Oder es ist halt ein motivierender Neid, ne? Also es ist ein Neid, dass ich irgendwie sehe, okay, Imre hat jetzt seine Hausaufgaben gemacht, dafür hat er ein Stück Schokolade gekriegt und ich habe sie nicht gemacht. Dafür kriege ich keine Schokolade. Da bin ich neidisch, aber ich weiß ja, nächstes Mal, wenn ich meine Hausaufgaben auch mache, also jetzt mal sehr einfach. Und dieser motivatorische, dieser Motivationsaspekt, klar, du hast vollkommen recht. Es können jetzt noch nicht alle, es ist immer noch, es ist eingeschränkt.
Es gibt keine Schokolade für alle. Ist das ja das Problem gerade? Schokolade ist knapp.
Ja, aber nochmal, wir sind seit mehr als einem Jahr in dieser Lage. Seit mehr als einem Jahr, mehr oder weniger mit Wellenbewegungen können wir unsere Freizeit nicht gestalten, wie wir wollen. Wir können, also ist egal, ich muss das ja eigentlich alles erzählen.
Ja,
das
ja, weiß ja kennen jeder. Wir ja alle, genau.
So, und wenn man so kleine Hoffnungsfenster hat, und wenn auch erstmal nur für eine kleine Gruppe, also ich sag ja auch, also ich meine, man könnte den Solidargedanken jetzt mal ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, dann darf ich aber auch sagen, ich gehe nicht mehr in irgendein Spitzenrestaurant, weil sich das ja auch nicht mehr alle leisten können. Also es gibt ja immer Vorteile für manche, wie auch immer
die aussehen. Ja, das stimmt.
Ne? Und manche können sich mehr leisten und manche setzen auch andere Prioritäten und so weiter. Natürlich, wie gesagt, hat jetzt aber nochmal der für mich entscheidende Satz, ich habe nichts davon, wenn du jetzt auch weiterhin auf dem Sofa sitzen bleiben musst.
Ist richtig, sehe ich auch so. Also verstehe ich sozusagen, ich sehe es trotzdem noch anders, weil es hier nicht darum geht, ob ich mir ein besseres oder ein schlechteres Restaurant leisten kann oder einen besseren oder einen schlechteren Pulli, sondern hier geht es um eine existenzielle Geschichte. Und ich glaube, dass die Schäden, die Kollateralschäden, die so eine Gesellschaft nähme, wenn sie sich wirklich zerspalten würde in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, die wären, glaube ich, größer als die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen, dass sich die schreckliche Lage für viele Unternehmensbetreiber noch etwas verlängert. Ich glaube das wirklich. Es würde.
Weiß ich nicht.
Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass das, ja. Dass wir uns das als Gesellschaft, dass wir diesen Versuch als Gesellschaft nicht unternehmen sollten. Zu gucken, was passiert, wenn die Geimpften dürfen und die Nicht-Geimpften nicht und dieser Zustand über mehrere Monate geht. Das wird, glaube ich, das würde den Zerfallsprozess und die Vereinzelung doch erheblich beschleunigen. Das ist meine Befürchtung.
Also wie gesagt, ich glaube, man kann auch anders argumentieren. Man kann halt, wie gesagt, einfach zum Beispiel allen sagen, du sorgst jetzt dafür, wenn du jetzt schon essen gehst, dass wenn ich dann auch wieder darf und geimpft bin, dass das Restaurant es überhaupt noch gibt.
Ja, das ist als schon Beispiel. Richtig, klar. Das
oder,
ist
ne, oder wenn du sagst, der gesellschaftliche Schaden, natürlich ist der groß, da muss man aufpassen, da muss man gut argumentieren und gute Gründe finden. Auf der anderen Seite ist der Schaden, den jetzt vielleicht Menschen nehmen, weil sie die nächsten Monate auch noch nicht raus können und nicht ins Restaurant. Oder positiv gesagt, also diejenigen, die vielleicht jetzt dann geimpft sind und jetzt schon wieder raus können, indem sie nämlich was unternehmen, denen geht es danach besser, denen geht es psychisch besser.
Ja, das erhöht ja nur das ist ja richtig, aber das erhöht natürlich den Neid. Also das ist sozusagen denen geht es besser, die sagen, ja, wieso, was ist denn, Pandemie, gar nicht mehr so schlimm, alles gut. Und zwei Drittel der Bevölkerung sagen, ja toll, für euch Geimpfte, herzlichen Glückwunsch. Es ist
aber,
das Ding.
Aber ist mein Neid wichtiger? Also ist jetzt sozusagen mein Neid wichtiger und höher anzusiedeln? Oder vielleicht die Depression, um es jetzt mal, oder
naja,
die schlechten seelischen Zustand und so, die diejenigen haben, weil sie jetzt immer noch nicht in Restaurants, Kinos, Theater gehen können. Das ist doch schön, wenn es Menschen gibt. Also das ist ein Solidargedenke, so wie ich
Christian,
denke,
so
ist
doch schön, wenn's. Aber so denkst du. Ich glaube, Menschen sind sich der Tatsache, dass ihnen selber nichts weggenommen wird, wenn ein anderer mehr Privilegien genießt, aus welchen Gründen auch immer, nicht besonders bewusst. Das funktioniert nicht sehr gut. Das siehst du zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein bisschen ein großes Beispiel, aber sagen wir mal an der Homo-Ehe oder so. Demjenigen, der die Ehe zwischen Mann und Frau sozusagen als normal empfindet, wird ja nichts weggenommen, dadurch, dass sich auch Mann und Mann verheiraten dürften. Aber so empfindet er das nicht. Es wird ihm was weggenommen, nämlich seine Selbstverständlichkeit oder sein Weltbild oder ein Stück von seinem Selbstverständnis. Und das finde ich, es gibt dazu zu diesem Neid, dass man eigentlich, da gibt es ein sehr schönes Zitat, man will nicht nur glücklich sein, sondern man will glücklicher sein als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie tatsächlich sind. So, das heißt,
ja,
du weißt, was ich damit sagen will.
Ich weiß absolut, was du damit sagen willst. Die Frage ist doch aber, welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Sage ich jetzt, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben mit der Homo-Ehe, sage ich, naja, weil es sozusagen den heterosexuell Verheirateten nicht passt und die das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, lassen wir das?
Aha.
Oder sagt man, passt mal auf, genau, euch wird ja nichts weggenommen, denkt doch bitte drüber nach. Und natürlich haben auch zwei Männer oder zwei Frauen das Recht zu heiraten. Und genauso beim Impfen, denkt doch mal, also sozusagen, denkt doch mal bitte über mein Argument nach und sagt, was fällt euch denn jetzt, was habt ihr denn jetzt dadurch weniger, dass euer Nachbar dahin kann? Der hat es vielleicht ein bisschen früher, aber es geht wieder aufwärts, es ist doch schön, die Wirtschaft wird wieder angekurbelt und, und. Also Argument, so funktioniert es auch in der Demokratie, in der freien Gesellschaft, Argumente zum Nachdenken anregen, sozusagen Denkangebote machen und nicht zu sagen, so viele denken jetzt aber so und jetzt deswegen machen wir das nicht. Also das finde ich eine falsche Schlussfolgerung.
Ja, wir drehen es jetzt etwas im Kreis, weil es wiederholen sich die Argumente. Ich glaube, dass mit der Homo-Ehe funktioniert es nicht so wie mit dem Impfstoff, weil bei der Homo-Ehe noch.
Du hast damit angefangen.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, das ist ein etwas zu großes Beispiel für diesen Vorgang. Aber ich glaube, wie gesagt, wir wiederholen es jetzt. Ich glaube, dass die, dass bei der Impfdebatte und Nicht-Impfdebatte ich sehe es nach wie vor so, dass auch die Geimpften sich sozusagen zurückhalten sollten im Sinne des, ich will nicht sagen Betriebsfriedens, aber im Sinne der Gerechtigkeit. Ja, das ist so. Und ich glaube, es ist ein etwas zu hoher Anspruch. Es ist ein guter Anspruch, den du hast an die Leute. Die müssten doch eigentlich in der Lage sein zu verstehen, dass ihnen nichts weggenommen wird und dass alle was davon haben, auch wenn sie jetzt direkt nicht davon profitieren. Ich glaube, Menschen sind so nicht. Also ich glaube, das fällt wie wahnsinnig schwer, sich da zu begnügen und zu sagen, ja gut, ist ja auch gut für den, wenn es regnet, ist ja auch schön für den Bauern, aber ich will eigentlich nicht, dass es regnet. Ich finde Regen eigentlich scheiße und die Landwirte freuen sich dann, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich will jetzt gerade spazieren gehen und jetzt gerade regnet es.
Ja, wobei man dann auch nochmal unterscheiden könnte zwischen, habe ich einen Nachteil oder habe ich nur keinen Vorteil?
Ja, aber das ist ein komplexer Vorgang, den glaube ich, den du sozusagen nicht jedem erklärt hast. Ja,
aber ich bin guter Dinge, dass man zumindest das Angebot, Argument-Angebot machen sollte und dann gucken sollte, klar, wenn es dafür keinen Konsens gibt, dann sollte man es auch nicht machen, aber ich glaube auch nicht, dass man die Flinte gleich ins Korn werfen sollte. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch die Argumente ausgetauscht. Genau.
Also ich habe die Hoffnung, dass sich das Thema Impfen halt sowieso in einigen Monaten dann erledigt hat, wenn nämlich genug Impfstoff für alle da ist und du dann sowieso sagen kannst, du willst auch wieder ins Restaurant, bitteschön, da habe ich eine gute Idee, dann lass dich impfen. Ne?
Absolut.
So. Also, apropos Rechte.
Ja.
Apropos Gerichte. Grundrechte. Der Berliner Mietendeckel verstößt gegen das Grundgesetz. Also die tolle rot-rot-grüne Idee, wir deckeln mal die Mieten, damit das Wohnen in der Metropole nicht zu teuer wird, zerschellt am Bundesverfassungsgericht, das nicht gesagt hat, die Mieten in Berlin sind völlig okay und dürfen gerne weiter steigen, sondern das nur gesagt hat,
genau.
Das Land Berlin ist dafür nicht zuständig, sondern der Bund. Wie bewertest du das?
Ja, also ich meine, ich bin hier kein Jurist. Ich fand das jetzt so in meiner laienhaften Sicht erstmal formal juristisch nachvollziehbar, wenn es eine Bundesregelung gibt und eine einen bundesweiten Mietendeckel gibt, dann dass da jetzt das Land nicht nochmal sagen kann, wir machen das anders. Auch wenn wir es jetzt in den letzten Monaten in anderen Bereichen ja anders erlebt haben. Aber das eine ist ja nun Bundesrecht, das andere Landesrecht. Und das ist ja, hat ja auch alles seinen guten Sinn. Ich glaube, dass die Idee, Mieten zu deckeln, erstmal gut ist. Und zwar einfach deswegen, weil Wohnungen Grundrecht, also Wohnen ein Grundrecht sein muss und es nicht sein kann, dass, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben, Mieten ja nicht nur irgendwo in Berlin Mitte, sondern ja auch in vielen anderen Städten und auch in Randbezirken und so weiter so gestiegen sind, dass zum Teil sich Menschen eine Miete dort nicht mehr leisten können.
Zum Teil ist gut, also überhaupt Wohnen nicht mehr leisten können. Das kann überhaupt nicht sein. Die Leute geben bis zu die Hälfte ihres Einkommens inzwischen für Wohnen aus. Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht wahr sein.
Und es gibt Investoren, da konnte man jetzt ja auch nachlesen, die sich Wohnungen kaufen, die leer stehen lassen. Weil sie oder auch gekauft haben in den letzten Jahren, also jetzt ist es ja so sehr teuer, aber Wohnungen in den letzten Jahren gekauft haben, die über Jahre einfach leer stehen lassen haben, haben sie vielleicht ein bisschen ab und zu mal ein bisschen durchgeheizt und saniert, damit es nicht schimmelt. und darauf gewartet haben, dass sie sie mit Mehrwert wieder verkaufen können. Und das gibt, und gleichzeitig gibt es Menschen, die, die irgendwo auf der Straße leben oder halt in Wohnungen leben, die sonst wo sind.
Und dann kommt so einer wie Ulf Poschardt, weißt du, der Kreuzfahrtdirektor der Berliner Upperclass-Blase und hämt dann in der Welt rum über das Scheitern des rot-rot-grünen Gartenzwerg-Sozialismus und überhaupt der Markt. Man könnte doch nicht in den Markt eingreifen. Und Eingriff in den Markt, schreit die FDP, die triumphieren natürlich, aber als Mieter denkst du doch, oder als normaler wohnender Mensch denkst du doch, die haben nicht alle Kekse in der Dose, die sozusagen mit diesem Pseudo-Argument, es wäre nicht gut in den Markt dort einzugreifen oder es würde auch den Wohnungsbau verhindern, wenn man jetzt so einen Mietendeckel erfindet. Da geht es natürlich um Klientelpolitik und um nichts anderes und die müssen einen auch nicht für blöd verkaufen. Es geht darum, dass Investoren nicht gehemmt werden sollen, Kohle zu machen mit Mietspekulationen und mit Bauspekulationen, Immobilienspekulationen. Mhm. So. Und es gibt eine Notlage auf dem deutschen Wohnungsmarkt und es gibt keinen normalen Markt, der das regelt. So. Sogar bei den CDU-Anhängern finden eine Mehrheit den Mietendeckel gut. Muss man sich auch mal klar machen. Der Mietendeckel heißt ja nicht, unter Investoren dürfen nicht mehr machen, was sie wollen, sondern der Mietendeckel heißt, dass sich die Mieten an einem bestimmten Umfeld zu orientieren haben, was vollkommen normal ist und auch richtig ist. Und ich finde, das ist eine Unverschämtheit, jetzt so in so ein Triumphgeheul auszubrechen. Natürlich war das vorschnell und auch handwerklich natürlich Mumpitz. Wenn so ein Land nicht zuständig ist, kann man das vorher klären. Hallo, ist nicht eure Frage. Müssen wir eine bundesweite Initiative starten? Aber jetzt einfach im Land zu sagen, gibt's nicht, gibt's halt auch nicht. So. Aber jetzt sozusagen zu behaupten, das sei ein Eingriff in den freien Markt und das sei überhaupt total falsch und es würde Investoren abschrecken und so weiter. Nee, es war erstmal die Idee, eine echte Notlage zu beseitigen.
Genau, natürlich ist es ist natürlich ein Eingriff in den freien Markt. Die Frage ist aber, ob der Gedanke des freien Marktes so sinnvoll ist. Also der ja bekanntlich laut Theorie alles regelt. Ja. Aber wenn die Regelung des freien Marktes so aussieht, dass Mieten beispielsweise halt einfach sich gegenseitig hochschaukeln und immer teurer werden, also für mich würde heißen, der Markt regelt das in einem Land, in dem der soziale Gedanke wichtig ist, würde dann bedeuten, sozusagen, es ist ja jetzt alles Theorie, aber der Markt würde es so regeln, dass die Wohnungen so günstig sind und sich sozusagen die Waage halten, dass die Menschen, dass wir alle in Wohnungen leben können und nicht, dass es sich gegenseitig hochschaukelt. Das ist natürlich die wunderbare Sicht derjenigen, die die Wohnungen besitzen.
Natürlich, spaltet sich ganz eindeutig.
Ist natürlich toll, dass der Markt das so regelt, dass es teurer wird. Und natürlich ist es ein Eingriff in den Markt, aber wir haben nicht ohne Grund seit 1945 oder beziehungsweise seit 1949 ein Ordoliberalismus, eine soziale Marktwirtschaft. Genau. Eine Marktwirtschaft, die durch staatliche Eingriffe geregelt ist. Und für mich ist immer noch einer der größten Sünden, unter der wir heute leben, die Idee, die ja Ende der 70er schon losging, aber dann so in den 90ern richtig durchgeschlagen hat, aus diesem Land eine Deutschland-AG zu machen.
Ja, die
alles zu privatisieren, sozialen Wohnungsbau, kommunale Schwimmbäder, kommunale Wasserversorgung, alles, was in einem öffentlichen Besitz war, zu privatisieren. Und darunter leiden wir heute. Und das zeigt sich. In vielen Bereichen, genau.
Das zeigt sich nicht nur im Bereich Wohnungsmarkt, das zeigt sich ja auch zum Beispiel gerade aktuell im Gesundheitssystem, runtergesparte Krankenhäuser und so weiter. Genau das Gleiche. Sozusagen, wenn du in München für 37 Quadratmeter 1.000 Euro zahlen sollst, kalt, dann ist das nicht mehr sozial. Kein Mensch kann sich das leisten. So. Und die Eingriffe, die da passieren, was ich daran tröstlich finde an dem Vorgang, ist ja nicht so wie die hämende Besitzerschaft, die jetzt sagt, ja, Sozialismus-Experimente, bla bla bla. Mhm. Sondern was ich daran tröstlich finde, ist, dass das Gericht eben, ich habe es am Anfang gesagt, nicht gesagt hat, die Mieten sind okay und man muss das dem Markt überlassen. Das Gericht sagt, und das finde ich sehr vernünftig, wieder ein verbraucherfreundliches, wenn man so will, Verfassungsgerichtsurteil, indirekt, es sagt, der Bund habe das bitte zu klären. Wenn es da einen Bedarf gibt, macht das bundesweit, denn das ist die Zuständigkeit. Das Gericht sagt eben nicht, die Wohnungsbesitzer dürfen bitte machen, was sie möchten.
Genau. Zwei Dinge dazu noch. Erstens, also sozusagen, bevor jetzt irgendwer zu Hause in die Tischkante beißt und sagt, oh Gott, da sind ja zwei Sozialisten am Mikrofon. es ist gar nicht ja so gemeint. Also sozusagen, es ist ja gut, wenn es einen Markt dahingehend gibt, natürlich, und das Angebot gibt, dass wer sich eine große Wohnung leisten möchte und kann, dass er das tut. Also, dass es schon exquisite Wohnungen gibt, wenn die einen Abnehmer finden, wunderbar. Und wenn einer bereit ist, eine Miete von 4.000, 5.000 oder was ich noch mehr Euro zu zahlen. Ich bin leider in diesen Sphären nicht so bewandert, was man dann für eine Altbauwohnung an der Prinzregentenstraße in München, also da kommst du ja mit 5.000 Euro sicherlich nicht weiter, kostet alles gut. Ne? Aber es muss halt für die breite Masse muss es, also Wohnung, das ist ein Grundrecht. Und das Zweite ist, was du eben angedeutet hast, es ist ja der wunderbare Vorteil, dass wir dieses Jahr eine Bundestagswahl haben, dass es jetzt dieses Urteil gibt und dass sich jetzt einfach die Parteien auch mit diesem Thema nochmal befassen können, wenn sie es noch nicht haben, Angebote machen können und sagen können, ja, wir sind für eine soziale Lösung, wir sind für einen Mieterdeckel bundesweit. Wenn ihr das auch wollt, wählt uns. Welche Partei auch immer das dann ist.
Also, ja, wenn ihr ein Thema sucht, was viele Leute interessiert und was durchaus existenzielle Bedeutung hat für den einen oder anderen, genau. Ein super Tipp. Das Verfassungsgericht hat euch praktisch einen Ball, genau, auf den Elfmeterpunkt gelegt. So sieht's aus.
Finde ich auch.
Genau. Ja. Und der Christian ist ja auch kein Sozialist, der ist höchstens Existenzialist. Doch, oder?
Ja, so. Ja, da ziehe ich doch vor Lachen ganz kurz meinen schwarzen Rollkragenpulli mal.
Siehste. Wir kommen zu einem weiteren traurigen Thema außer hohen Mieten. Prinz Philipp ist gestorben.
Ja.
Ein unfassbares Leben ist zu Ende gegangen. 2 Monate vor dem 100. Geburtstag. Das ist ein Wahnsinnsleben. Wenn man sich das mal sozusagen, man hat ja doch das ein oder andere jetzt gelesen. Und der ist so als Fettnäpfchensucher verschrien, als der Plapperprinz, der sich da dauernd verpaddelt hat und so weiter. Das ist so dermaßen falsch und ungerecht. Natürlich hat er sich den einen oder anderen Fauxpas geleistet, aber es ist ein unglaubliches Leben, was da zu Ende gegangen ist. Wahnsinnig interessant. Die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt sich praktisch in diesem Leben mit allen Facetten. Und ich möchte dir jetzt mal einmal den vollständigen Titel vorlesen von Prinz Philipp.
Oh,
einfach, weil es geil ist. Pass auf.
Kann ich irgendwie ganz kurz...
Du kannst dir Kaffee holen.
Kann ich meine Wohnung tapezieren? Ja. Oder?
Kannst du machen, kommt drauf an. 37 Quadratmeter, 1.000 Euro kalt? Oder?
Euro kostet nur die Küche.
Nur
die anderen
Küche,
Zimmer kosten zusätzlich, wenn man sie nutzen will. Aber ich habe einfach nur die Küche genommen.
Wir verneigen uns vor His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth and Baron Greenwich, Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter, Hosenbandorden, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Member of the Order of Merit, Grand Master and First and Principal Knight of the Most Excellent Order of the British Empire, Knight of the Order of Australia, Companion of the Queen's Service Order, Lord of Her Majesty's Most Honorable Privy Council, Member of Her Majesty's Privy Council for Canada. So, jetzt kommst du.
Warte, warst du schon? Kleinen Moment, ich
ja, zurück. Warte mal. Kleinen Moment, warte mal. Ja, mach.
Komm
zurück vom Tapeziertisch. Ja.
Unser geschätzter Kollege Michael Pohl hat einen Text geschrieben, weil die Queen ja auch noch am nächsten Mittwoch, glaube ich, 95 Jahre alt wird.
Ja.
Und das natürlich ein trauriger Geburtstag sein wird für sie, aber da hat der liebe Kollege bei uns im Wochenendmagazin am Sonntag einen sehr schönen Text geschrieben. Und aus dem Text habe ich gelernt, dass die Queen zum Beispiel Eigentümerin der Mehrheit der englischen Schwäne ist, laut Gesetz.
Ja, das ist aber ein Royal Fun Fact, den man einigermaßen parat hat. Ja, also ich will das nicht abwerten, dass er das da geschrieben hat. Aber es ist tatsächlich, dass ihr die Schwäne gehören. Das ist ungefähr so rum, wie dass sie 13 war, als sie ihn kennengelernt hat. Oder dass seine Schwestern nicht bei der Hochzeit damals waren, wegen ihrer deutschen Ehemänner und solche Sachen. Und dass er, und das wusste ich nicht über ihn, vielleicht steht das da auch drin, dass er das erste Mitglied eines britischen Königshauses war, das im Fernsehen interviewt wurde, 1961.
Wer jetzt? Die Queen?
Also er war
oder Prinz?
Philipp. Ich bin jetzt bei Philipp, ja. Genau. Und dass er, also das wusste ich zum Beispiel nicht. dass er sozusagen, er hatte so ein Faible für Öffentlichkeit, also für das Werben um die Gunst der Öffentlichkeit. Das konnte er viel besser als seine geschätzte Gattin. Das fand ich interessant. Ich weiß gar nicht, in wessen Besitz die Schwäne übergehen, wenn die Königin dann auch mal irgendwann stirbt, aber wahrscheinlich doch dann an Charles.
Ja, ja, es ist immer der König oder die Königin.
Der Schwanengesang.
Der Schwan, ja. Wenn ein Schwan singt. Lauschen die Tiere. Eines der schönsten deutschen Popsongs oder ja, Lieder, die es gibt. Kennst du ihn? Von Karat?
Tokotronic. Nein,
Tokotronic. Von Karat. Ich muss ja, jedes nee, Mal, ich muss gestehen, ich muss immer noch nach 30 Jahren oder wie lange ich, oder 40 Jahren, wie lange ich den Song kenne, ich habe immer noch ein Tränchen im Auge, wenn ich ihn mal wieder höre.
Es gibt solche Lieder. Es gibt solche Lieder. Bei mir ist es, muss ich gestehen, ist es der Weg von Grönemeyer. Ich weiß, wir klingen wie zwei alte Männer, aber es ist tatsächlich so. Karat und Grönemeyer. Lass uns mal so rühren.
Nee, du.
Wolltest du noch was erzählen über die Tränen?
Nee, ich wollte noch was zum Prinz sagen. Zum Prinzen.
Ja, unbedingt.
Ja, ich wollte nur sagen, wenn an meinem Lebensende, nach meinem Lebensende, jemand über mich sagt, ich war der Master of Barbecue, Legend of Banter und Cheeky Ride till the end, wie Harry ja über seinen Opa gesagt hat, dann wäre ich nicht unglücklich.
Es gibt eine, was ist das überhaupt für ein Gebohr da oben, Christian? Ach, die bauen da, über dir bauen die was.
Ich bin ja. weil du schon wieder so viel erzählt hast.
Entschuldigung. Ne?
Hatte ich mich ein bisschen in der Zeit geirrt und bin jetzt schnell mal zum Zahnarzt.
Ich verstehe, du sitzt sozusagen gerade im Sitz auf dem
Stuhl. Vor mir ist der Steinbeißer dran.
Ah, der ist da dran, ja genau.
Nee, hier wird im Haus, hier wird gebohrt. Es tut uns leid, wenn es jetzt mal durchdröhnt. Aber wir kommen jetzt auch gleich zum Ende, insofern
ist
es hoffentlich nicht mehr so lang.
Ein Fernsehtipp sozusagen noch. Es gibt eine fantastische Folge von The Crown, der Royal-Serie bei Netflix, wo Prinz Philipp eine Midlife-Crisis entwickelt angesichts der Mondlandung. Er ist also vollkommen hingerissen von der Erhabenheit des Augenblicks und der Größe dieser Mission und dann sitzt er und glaubt, dass das sozusagen die Fähigkeit des Menschen zu großem irgendwie an ihm vorbeiginge in seiner Rolle. Das ist sozusagen das Thema der Folge. Und dann sitzt er tatsächlich vor den drei Astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, und spürt Enttäuschung. Denn die drei sind außerstande, das zu formulieren, was er da erlebt hat, innerlich sozusagen durchgemacht hat. Er hatte sich da irgendwie so eine Art Katharsis erhofft und auch Läuterung und jawohl, Prinz Philipp, wir erklären jetzt mal sozusagen, was wir da Großes geleistet haben. Aber das sind drei Kampfpiloten gewesen, die konnten das nicht. Die haben das gemacht, was man ihnen aufgetragen hat, die haben das sehr gut gemacht. Aber die waren nicht in der Lage, sozusagen die transzendentalen Zusammenhänge dessen, was sie da erlebt haben, irgendwie zu artikulieren. Und das enttäuscht ihn so, dass das eine Krise bei ihm auslöst. Das ist ein wahnsinnig schöner Aufhänger für so eine Geschichte. Es ist aber nicht wirklich historisch, muss man sagen. Also was historisch ist, dass bei dem Treffen Neil Armstrong, glaube ich, der Queen ins Gesicht genießt hat aus Versehen. Das ist historisch.
Hauptsache, er ist rückwärts gegangen.
Aber genau, aber dass Philipp das jetzt sozusagen bei Philipp eine dicke Krise ausgelöst hätte, ist nicht verbürgt. Was aber verbürgt ist, ist, dass jetzt bei der Hochzeit das Tragen von Militäruniformen nicht erlaubt ist, hat die Queen beschlossen, gegen den Willen von Philipp. Eine sehr diplomatische Entscheidung, weil zwei enge Familienmitglieder in Zivil erscheinen müssten. Inzwischen ein schamvoller Vorgang, den man ihnen ersparen will. Das ist nämlich einmal Harry, der sich ja selbst entbunden hat von seinen Pflichten. Und es ist auch Andrew, bei dem es extrem umstritten wäre, ob er in dieser Uniform noch auftreten darf, nach dem Ärger um die Vorwürfe muss man ja ganz vorsichtig formulieren, Vorwürfe um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Jetzt am Samstag wird die Beerdigung sein und ich gucke mir das an. Ich guck mir das flächendeckend an. Du auch?
Nein.
Ach komm, Pomp and Circumstances. Ich mag diese Faschings.
Ja, ich gucke mir, guck mir das hinterher in der Mediathek an, wenn ich vorspulen kann. Also zu den entscheidenden Tränen.
Ja, okay, das verstehe ich.
Sachen und so, genau. Dann haben wir zum Schluss eigentlich ja nur noch einen Hinweis, oder Imre?
Ja, einen wichtigen Hinweis. Ja. Für uns ist der wichtig. Ja.
Sag mal.
Ja, es gibt gute Nachrichten vom Deutschen Podcastpreis. Wir freuen uns wahnsinnig doll, dass wir in der langen Liste der Podcasts sind, die sich bewerben um den deutschen, den Publikumspreis beim deutschen Podcastpreis. Und wenn ihr Lust habt und wenn euch das einigermaßen gefällt, was wir treiben, wäre das wahnsinnig toll, wenn ihr uns unterstützen könntet bei dem sozusagen einfach mit einem Klick auf unseren Podcast. Da gibt es eine Publikumsabstimmung im Netz unter www.deutscherpodcastpreis.de zum Beispiel. Und dort gibt es den Publikumspreis und da tauchen wir auf Staatsexamen. Und wenn da ein Klick drauf, wenn ihr da einen Klick drauf macht, dann hilft uns das enorm und wir fänden das total schön. Und wir würden uns sehr freuen.
Da würden wir uns sehr freuen. Allerdings ist das nur noch bis zum 18. möglich. Das ist der Sonntag.
Also muss es schnell gehen, genau.
Jetzt bis zum 18. April. Es muss schnell gehen, aber meistens ist das ja, das Internet ist ja schnell genug.
Am besten einfach genau jetzt klicken. Das wäre super. Das wäre einfach
jetzt
toll.
Einfach bevor man jetzt sozusagen was auch immer einschaltet oder ausschaltet oder
einen
so.
Klick auf
ganz schnell nochmal ins Internet und da wären wir sehr glücklich.
Das finden wir schön. Vielen
Ansonsten,
Dank.
Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war
Folge
16 des Podcasts Staatsexamen.
Ach, wie die Zeit vergeht.
Ja, Wahnsinn. Wir verabschieden uns bei euch und vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wenn ihr was, wenn euch was gefallen hat, immer her damit. Wenn euch was nicht gefallen hat, auch her damit. Und wenn ihr was hören möchtet zu einem bestimmten Thema, auch her damit. Vielen Dank. Es verabschieden sich Imre Grimm
und Christian Tietz.
Bis dann.
Bis bald. Tschüss.